Ja, schönen Dank für die Einleitung. Ich bin auch total überrascht, dass so viele Leute gekommen sind. Und ich war gestern, als mich Frau Heiler angerufen hat, gemeint, das sind jetzt irgendwie über 100 Anmeldungen. Und dann ist mir kurz das Herz in die Hose. Und da kann ich das überhaupt erfüllen, ja, diese Erwartungen, die jetzt dargestellt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn man merkt, man macht jetzt nicht irgendwas, was überhaupt niemand interessiert. Ne? Also das ist natürlich dann immer die Tragik, wenn man jemandem was erzählen will von seiner Forschung und dann hört einem keiner zu. Ich glaube, so geht es auch einigen Kollegen manchmal. Ne? Von dem her ist es toll. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen was mitgeben. Also das Thema ist ungewolltes Erinnern, gezieltes Vergessen. Ich werde es sehr technisch halten, sage ich gleich mal vorneweg. Ja? Also ich will Ihnen einfach ein bisschen einen Einblick geben, auch darüber, wie wir das an der Uni untersuchen. Das ist natürlich ein Thema, da sind ganze Romanreihen drüber geschrieben worden, von Marcel Proust beispielsweise, über den sprechen wir gleich noch, über das ungewollte Erinnern. Und es hat natürlich auch viel mit psychischen Störungen zum Teil zu tun. Ich möchte einfach von der wissenschaftlichen Perspektive jetzt erstmal angehen. Ich will am Anfang erst einmal darüber sprechen, was das Gedächtnis überhaupt ist, damit wir verstehen, über was wir jetzt dann nachher reden. Einfach nur ein ganz kurzer Crashkurs. Was ist Gedächtnis und wo sitzt es im Gehirn? Dann möchte ich eben die Frage ansprechen, wie erinnern wir uns überhaupt? Was ist gewolltes, was ist ungewolltes Erinnern und wie sehen vor allem die Gehirnmechanismen dahinter aus? Und am Ende des Vortrags dann eben über das Vergessen reden. Und Vergessen ist ja oft eben als was Negatives angesehen, so Demenz oder Gedächtnisverluste. Ich möchte es von einer anderen Perspektive eben angehen, nämlich dass es auch eine wichtige Fähigkeit ist, unseres Gedächtnisses überhaupt vergessen zu können. Ja. Was ist Gedächtnis? Ja, jetzt kann man, wenn man drüber nachdenkt über das Gedächtnis, dann weiß man hat selber eins, aber so ganz einfach ist es nicht, das zu definieren. Ich gehe jetzt nicht ganz in die aktuelle Forschung darüber rein, was das Gedächtnis eigentlich ist. Ich zeige Ihnen einfach mal eine Lehrbuchdefinition. Und zwar heißt es, die Fähigkeit eines Systems, Informationen einzulesen, zu speichern und wieder abzurufen. Das ist so ein bisschen trocken. Ne? Das hat ein bisschen wenig mit dem zu tun, von dem, wie man eigentlich, wenn man sich an seinen Hochzeitstag erinnert. Das ist was anderes als die Fähigkeit eines Systems und so weiter. Deswegen gehe ich von der Seite an, wo begegnet uns das Gedächtnis im Alltag, wozu brauchen wir es? Und welche Arten von Gedächtnis sind überhaupt für uns relevant und vor allem relevant für unseren heutigen Vortrag oder für das heutige Thema? Heute geht es fast ausschließlich um das Langzeitgedächtnis. Ja, das Langzeitgedächtnis ist alles das, was vor ein paar Minuten geschehen ist, bis zu dem, was als Kind beispielsweise, was man erlebt hat. Also es hat eine riesige Zeitspanne und es ist auch sonst ein sehr heterogenes System, das Langzeitgedächtnis. Und zwar findet sich im Langzeitgedächtnis zum einen mal auch vieles, was wir gar nicht so richtig als Gedächtnis erleben, nämlich zum Beispiel so prozedurale Fähigkeiten, zum Beispiel, dass man nach 30 Jahren wieder auf Ski steht und plötzlich immer noch Ski fahren kann. Das ist zum Beispiel auch Teil des Langzeitgedächtnisses. Was wir uns angucken heute, ist vor allem das deklarative, explizite Gedächtnis. Das ist das, was wir normalerweise im Alltagsgebrauch auch so als Gedächtnis bezeichnen, nämlich zum einen mal das sogenannte semantische Gedächtnis. Da geht es um Weltwissen, also zum Beispiel, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist oder dass 2 plus 3 5 ist, ohne dass wir lange darüber nachdenken müssen. Und vor allem auch das sogenannte episodische Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis, das ist das, was wir so im Alltag, unsere eigenen persönlichen Erinnerungen, dass wir irgendwann mal was zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort erlebt haben. Das ist das episodische Gedächtnis. Und darum soll es heute gehen. Ja? Ich weiß, das ist jetzt viel Information auf einmal. Das gehört, da kann man noch einen ganz eigenen Vortrag drüber machen, über dieses Thema, nur um es ein bisschen einzugrenzen, um was es heute geht. So, aber das episodische Gedächtnis heißt jetzt nicht, dass es uns langweilig wird und uns der Stoff ausgeht. Damit kann man an sich schon mehrere Forscherleben füllen. Einfach, wenn wir uns, ich will es einfach nur mal kurz verdeutlichen, wenn wir uns einfach ein ganz normales Alltagserlebnis oder ein Lebensereignis anschauen. Sagen wir mal, man macht irgendwie den ersten Ausflug mit der späteren Ehefrau oder dem späteren Ehemann. Wenn man sich überlegt, dass man sich daran beispielsweise 50 Jahre später wieder erinnern kann, was das für eine herausragende Leistung ist, überhaupt diese Informationen zusammenzubringen und so abzuspeichern, dass man die 50 Jahre später wieder abrufen kann. Und wenn man sich überlegt, was das Gehirn da leisten muss, dann fällt einem auf, dass da reicht ein Leben nicht aus, um das zu erforschen. Also die Information, ja, also zum Beispiel, man ist jetzt irgendwie an einem See, der eine spielt Gitarre und ein Picknick noch, muss ja irgendwo im Gehirn so zusammengefügt sein, dass sie später auch wieder abrufbar ist, dass es nicht irgendwie lose einfach dann nur so rumhängt. Und es muss eben dann später durch einfach irgendwie einen normalen Dialog beispielsweise wieder abrufbar sein, dass man sich genau wieder an diesen Zeitpunkt erinnern kann. So, wie macht unser Gehirn jetzt sowas Phänomenales, wie solche Sachen so zusammenzubinden, dass wir die auch 50 Jahre später noch erinnern können? Und wie es leider so oft ist, viele Sachen, die wir wissen, nicht nur in der Psychologie, auch in anderen Forschungszweigen, geschehen eben durch mehr oder weniger tragische Unfälle. Und ein Fall, der uns sehr viel über das Gedächtnis gelehrt hat, war, glaube ich, der berühmteste Fall der Neuropsychologie überhaupt, nämlich der Patient HM. Der ist vor 10 Jahren gestorben und der hatte eine schwere Epilepsie, die man auch nicht mit Medikamenten behandeln konnte. Und dann hat man sich Mitte der 50er Jahre entschlossen, ihm Teile des Gehirns rauszuschneiden, wo man vermutet hat, da sitzt der Teil vom Gehirn, der diese epileptischen Anfälle auslöst. Und der HM hatte danach keine Epilepsie mehr, er hatte allerdings eben eine schwere Form des Gedächtnisverlustes, also eine Amnesie. Das heißt, er konnte keine neuen episodischen Erinnerungen mehr einspeichern. Also ab dem Zeitpunkt der Operation konnte er sich an nichts mehr erinnern, was er seither erlebt hat. Und er konnte sich eben über weite Strecken an das vor der Operation Erlebte auch nicht mehr erinnern. Das heißt, irgendwas hat man ihm da rausgeschnitten aus dem Gehirn, was man vorher nicht wusste, was mit dem episodischen Gedächtnis zu tun hat. Und dann hat man sich das genauer angeguckt und hat eben festgestellt, auch im Zusammenschau mit anderen Patienten, dass es eine Region gibt, die nennt sich der Hippocampus, und der ist ganz zentral für das episodische Erinnern. Was macht der Hippocampus jetzt? Der sitzt in unserem Schläfenlappen, also das ist der Seitenstrang vom Gehirn, und zwar ganz tief drin, also fast in der Mitte vom Gehirn. Und das Besondere im Hippocampus ist, dass der Informationen aus quasi allen anderen Teilen des Gehirns bekommt. Der kriegt Informationen über den Körperzustand im Moment, der kriegt Informationen über die Emotionen, der kriegt aber auch Informationen von höher gelegenen Kontrollregionen, die eben steuern, auf was wir uns gerade unsere Aufmerksamkeit fokussieren beispielsweise. Und dadurch kann der Hippocampus eben Informationen zusammenführen über das, was gerade in einem bestimmten Moment im Gehirn passiert. Ja? Und er legt dann zu jedem Zeitpunkt so eine Art Index an, was gerade eben passiert, und kann dann wiederum mit dem Rest des Gehirns kommunizieren. Das heißt, es macht ihn zu einer idealen Stelle, um Informationen zu speichern. Ja? So. Das wissen wir, das ist eine Tour de Force. Ja. Jetzt, ne, wenn Sie nachher noch Fragen haben, können wir da gerne noch mal im Detail drauf eingehen, auf diese einzelnen Teile. Nur, jetzt kennen Sie den Hippocampus, das ist wichtig, weil der wird uns immer wieder mal begegnen, jetzt heute in dem Vortrag. Dann wissen wir, das ist eine zentrale Region für das episodische Gedächtnis. Jetzt noch ganz kurz, wie kommt es eigentlich dann dazu? Ne, jetzt haben wir gehört, der Hippocampus, der schleust die Informationen zusammen und kommuniziert mit dem Gehirn. Aber wie kommt es jetzt zu einem dauerhaften Gedächtniseintrag? Ja? Wie kann es jetzt sein, dass Informationen über ganz lange Zeit abgelegt werden? Und hier müssen wir ganz kurz gucken, wie kommunizieren denn die Nervenzellen miteinander? Das ist, glaube ich, Allgemeinwissen. Und zwar erstmal über elektrische Impulse. Ne? Eine Nervenzelle kommuniziert mit der anderen, indem es elektrische Impulse über das Axon schickt und dann trifft es auf das andere Neuron. Aber dazwischen gibt es noch die sogenannte Synapse. Ja, das ist ein kleiner Spalt zwischen den Nervenzellen, wo eben chemische Botenstoffe rübergeschickt werden von der einen Nervenzelle zur anderen. Und je öfter solche zwei Nervenzellen miteinander arbeiten, desto stärker werden die miteinander verknüpft. Ja, so kommt es zu einem stabilen Gedächtniseintrag. Es gibt einen berühmten Neurophysiologen, den Donald Hebb, der hat auch den Nobelpreis bekommen, der hat gesagt, what fires together, wires together. Also was zusammenfeuert, das verknüpft sich dann auch eben. Und also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Kreis sieht, zum Beispiel, dann wird im Gehirn eben ein Nervenzellmuster aktiviert, das zusammen aktiviert ist. Und einfach durch die Zusammenaktivierung kommt es dann zu einer starken Verknüpfung zwischen diesen Nervenzellen und so bildet sich ein starker Gedächtniseintrag. Ja? Das ist alles, was wir jetzt erstmal über das Gedächtnis wissen müssen. Also, es gibt verschiedene Gedächtnissysteme. Und wenn wir von Gedächtnis reden, vor allem auch heute, meinen wir das deklarative Langzeitgedächtnis. Und zwar vor allem das episodische Gedächtnis, welches zentral vom Hippocampus abhängt. Und die Gedächtnisbildung geschieht eben auf so einer Zellebene, wo man gar nicht viel dazu tun. Ne? Das ist einfach ein neurochemischer Prozess. So. Jetzt mache ich doch mal ganz kurz sind Sie dabei? Hippocampus ist klar und so weiter? Okay. Dann möchte ich jetzt zur zweiten Frage übergehen, und zwar, wie erinnern wir uns? Ja? Ich zeige Ihnen auch gleich noch Experimente, die wir im Labor machen. Jetzt möchte ich bloß erstmal kurz einsteigen, und zwar mit der Literatur. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich glaube, das ist so das detaillierteste Werk über das Erinnern von Marcel Proust auf der Suche der verlorenen Zeit, nach der verlorenen Zeit. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen geschafft hat zu lesen. Ich versuche es immer wieder mal. Ja, da schüttelt schon jemand den Kopf. Genau, und zwar, es hat über 4000 Seiten und es beginnt damit, ja, also es ist ein Romanzyklus, es beginnt damit, dass der Erzähler in der Geschichte eben in ein Madeleine beißt, das ist so ein kleiner französischer Kuchen, ne, und mit dem Geschmack von diesem Kuchen, den er vorher in Tee getaucht hat, überspült ihn sozusagen Erinnerungen an seine Kindheit, an sein ganzes Leben. Ja? Und das ist sozusagen die Initialzündung für dieses 4000-seitige Werk über die eigene Erinnerung. Ja? Das ist natürlich literarisch interessant und auch psychologisch natürlich, weil man das so nachvollziehen kann. Für den Neurowissenschaftler ist es noch so ein bisschen unergiebig. Allerdings können wir die Sachen, die da beschrieben werden, sozusagen versuchen, in ein Experiment überzuführen, ja? Und dann eben genau diese Detailprozesse uns anzuschauen. Also was wir aus diesem Text rausnehmen können, ja, also dass wir sozusagen einfach so einen einfachen kleinen Reiz haben, zum Beispiel der Geschmack von der Madeleine, der uns plötzlich an unsere Kindheit erinnert, das zeigt uns irgendwie, dass beim Erinnern sowas wie eine Art mentaler Zeitreise geschieht. Ja? Also wir sind zwar immer noch hier und jetzt, ja, aber plötzlich reisen wir zurück in die Vergangenheit. Und es ist es ja auch manchmal, ne, wenn man sich überlegt, ne, plötzlich überkommen einen auch wieder Emotionen oder sogar sensorische Gefühle, die man zu einem Zeitpunkt hatte, der eigentlich schon 20 Jahre zurückliegt. Und wir nehmen eben an, dass wir diese Zeitreise zumindest zum Teil so erklären können, dass sich beim Erinnern, also zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns wieder an das, was vor 20 Jahren geschehen ist, erinnern, im Gehirn eine ähnliche Aktivität hergestellt wird. Und vor allem auch in sensorischen Regionen, also Wahrnehmungsregionen, wie damals, als wir tatsächlich in der Situation waren. Also wie zum Beispiel damals, ne, als man dann am See saß und der eine hat Gitarre gespielt, dass man plötzlich wieder den Klang von der Gitarre im Ohr hat. Ne? Und dass das sich sozusagen auch in neuronaler Aktivität ausdrücken sollte. Und das ist natürlich dann die große Kunst, das auch wirklich zu untersuchen im Labor. Jetzt mache ich dann ganz kurz einen Exkurs, weil ich, wie gesagt, auch wichtig finde, dass Sie wissen, mit was für Methoden wir arbeiten und was das für ein Aufwand auch ist, das zu machen zum Teil. Und zwar eine Methode, mit der wir sowas untersuchen können, ist die funktionelle Kernspintomographie. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört oder waren sogar selber schon mal drin. Und sei es fürs Knie, ja, das ist im Prinzip ein sehr starkes Magnetfeld, ja, in das wir entweder Knie oder auch Gehirne reinlegen. Und dann werden eben in diesem starken Magnetfeld Radiowellen auf die Atome in dem Gewebe, das wir untersuchen wollen, geschossen. Und dadurch können wir kurzzeitig die physikalischen Eigenschaften von diesen Atomen verändern. Ja? Wir können uns das zunutze machen, um verschiedene Gewebetypen zum Beispiel zu untersuchen, wie zum Beispiel im Knie. Man kann aber auch beispielsweise den Fluss von bestimmten Blutarten untersuchen. Das ist genau das, was wir machen in der funktionellen Kernspintomographie. Wir untersuchen den Fluss von sauerstoffreichem Blut im Gehirn. Weil wir eben annehmen, wenn das Gehirn arbeitet, dann braucht es viel Sauerstoff, ja, so wie alles andere im Körper. Und deswegen nehmen wir an, da wo viel Sauerstoff gebraucht wird, da passiert auch viel Aktivität im Gehirn. Und deswegen können wir uns dann bestimmte Gehirnregionen anschauen, die zu einer bestimmten Tätigkeit besonders aktiv sind, beispielsweise beim Erinnern. Jetzt hat es immer so was von Gedankenlesen. Man muss dazu sagen, das geht wirklich nur in gut kontrollierten Experimenten. Ja? Dass man muss mal, wenn man in der Zeitung steht, dann auch oft sowas, ne? Irgendwie so hier, Republikaner haben irgendwie kleineres Gehirn oder irgend sowas. Ne? Und dann sieht man so ein FMRT-Bild. Da muss man vorsichtig sein. Das will ich einfach nur dazu sagen. Es ist nicht ganz trivial, das zu verwenden. So, aber jetzt wollte ich nicht unsere Wissenschaft schlecht machen, sondern sagen, was man damit auch machen kann. Und zwar, was wir im Prinzip in ganz vielen Experimenten, in ganz vielen Variationen gemacht haben, ist uns das Erinnern uns anzuschauen, indem wir den Leuten einfach im Prinzip Hinweisreize zeigen, wie zum Beispiel ein Madeleine, und uns dann angucken, was passiert eigentlich im Gehirn. Ja? Und zwar sehen wir dann, dass im Gehirn bestimmte Hirnregionen eigentlich immer auftauchen, und zwar der Hippocampus, den kennen wir schon, ja, da ist er wieder, der ist auch aktiv, wenn wir uns erinnern. Ja? Das heißt, der Hippocampus, wenn jetzt beispielsweise so ein Hinweisreiz kommt, nachdem er eh immer mit dem Rest des Gehirns in Kontakt steht, kriegt plötzlich ein Signal und kann dann an andere Hirnregionen ein Signal rausgeben, dass sie wieder die Nervenzellverbände aktivieren sollen, die am Anfang, als wir das Madeleines erste Mal gegessen haben, aktiv waren. Okay? Und das zeigt sich auch eben dadurch, dass eben Regionen aktiv werden, wo die sensorische Verarbeitung stattfindet. Aber es zeigt sich auch, und das ist auch wichtig zu wissen, das ist kein ganz einfacher Prozess. Wir finden zum Beispiel Aktivität auch in Hirnregionen, die in der Regel aktiv sind, wenn wir jetzt komplizierte kognitive Aufgaben erledigen müssen, also unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas über einen Zeitraum richten wollen oder wenn wir irgendwie komplexe Gedankenvorgänge kontrollieren müssen in unserem Gehirn. Ja, und jetzt würde ich noch ein bisschen spezifischer werden. Jetzt haben wir ja gesehen, es gibt diese Reaktivierung vom Hippocampus, aber um jetzt wirklich so eine Zeitreise zu erklären, so eine mentale Zeitreise, müssen wir ja wirklich sagen, okay, oder sollten wir in einem Experiment irgendwie feststellen können, es gibt wirklich genau die Aktivität, die am Anfang schon mal da war. Ne? Und da gab es auch schon vor unseren Studien, die ich jetzt gleich vorstellen werde, schon viele Studien, Anfang der 2000er Jahre beispielsweise. Hier sieht man, was passiert im Gehirn, wenn wir beispielsweise Sachen visuell wahrnehmen, egal was, ne? Autos, Bäume, andere Menschen, dann sehen wir immer eine starke Aktivität im okzipitalen Kortex. Das ist ein Teil des Gehirns, wo eben visuelle Information verarbeitet wird. Wenn wir jetzt was hören, dann gibt es Informationsverarbeitung eben im auditorischen Kortex. Ja? Der liegt nah bei den Ohren, da wird dann Information verarbeitet, die wir eben über die Ohren aufnehmen. Und in dem Experiment hier hat man erstmal die Leute was hören und was sehen lassen und sich dann später angeguckt, was passiert eigentlich, wenn die Leute sich an was Gesehenes erinnern und wenn sie sich an was Gehörtes erinnern. Und jetzt sehen wir genau das, was wir eigentlich postulieren. Ne? Wir sagen, es sollte zu einer ähnlichen Aktivierung kommen im okzipitalen Kortex, wie zum Zeitpunkt des Wahrnehmens, wenn wir uns an was Visuelles erinnern. Ja? Das heißt, und hier ist der Unterschied zum auditorischen Erinnern, ne? Also dass wir uns an was Gehörtes erinnern. Das heißt, wir wissen schon, okay, es gibt sowas wie eine Reaktivierung, das heißt, wir haben schon ein bisschen Belege für so eine mentale Zeitreise. Jetzt ist es aber schon was Spezielles, was dieser Marcel Proust beispielsweise beschreibt. Ne? Sobald er diesen Keks im Mund hatte, überflutet ihn die Information. Das heißt, irgendwie ist da auch enthalten, diese mentale Zeitreise, die hat irgendwas Drängendes, was fast schon nicht mehr Kontrollierbares und die hat was sehr Schnelles. Ja? Und das konnten wir bisher noch nicht untersuchen, bis wir jetzt vor 2 Jahren mal eine Studie veröffentlicht haben. Mit anderen, die auch ähnliche Sachen machen, hat sich da so ein Muster herausgezeigt, das ich Ihnen jetzt vorstellen will. Und zwar, was wir gemacht haben, wir haben ein wirklich einfaches Experiment gemacht erstmal. Also wir haben am Computer den Leuten in so einem kleinen Programm eben ganz alltägliches Material gezeigt. Wir haben denen zum Beispiel hier so eine Spielzeugglocke gezeigt oder so einen Knopf. Ja? Das Besondere war jetzt, wir haben jetzt diese Glocke beispielsweise auf der linken Seite gezeigt, ja? Und den Knopf auf der rechten Seite. So, und nach einer gewissen Zeit haben wir einen Gedächtnistest gemacht mit den Leuten und haben jetzt wieder diese Glocke gezeigt. Und haben zu denen gesagt, ja, kannst du dich an diese Glocke erinnern, ja oder nein? Da gab es natürlich auch Objekte, die haben sie noch nie gesehen, ja, um das ein bisschen schwieriger zu machen. Wenn sie gesagt haben, sie haben die Glocke schon mal gesehen, dann haben wir sie auch noch gefragt, wurde die Glocke jetzt links oder rechts präsentiert? Das war schon alles, was die Leute machen mussten in diesem Experiment. So, und jetzt haben wir uns die Aktivität während diesem Einspeichern und Erinnern angeschaut. Und zwar haben wir uns jetzt ein ganz grundlegendes Funktionsprinzip des Gehirns zunutze gemacht. Ja? Und zwar, wenn wir was wahrnehmen, dann ist es so, wenn wir was links wahrnehmen, ja, dann wird es in der gegenüberliegenden Gehirnhälfte eingespeichert oder verarbeitet. Ne? Das heißt, man sieht was auf der linken Seite, das funktioniert natürlich auch besser in einem kontrollierten Experiment, weil wir normalerweise schnell unsere Augen bewegen, dass wir die ganze Umwelt sozusagen in beiden Hirnhälften zur Verfügung haben. Aber wenn wir das in einem Experiment machen und das gut kontrollieren, dann können wir eben zeigen, okay, irgendwas, was links wahrgenommen wird, führt zu einer sensorischen Aktivität in der gegenüberliegenden Gehirnhälfte. Was wir jetzt vermutet haben, ist, okay, wenn das stimmt, ja, und wenn es wirklich zu so einer sensorischen Reaktivierung kommt, dann sollte doch dasselbe auftreten, wenn wir den Leuten die Banane beispielsweise in der Mitte zeigen, also ohne dass es irgendwie eine spezielle Lateralisierung, so nennen wir das, gibt zu einer Gehirnhälfte. Aber es sollte trotzdem ein stärkeres sensorisches Signal, also so ein Hirnaktivitätssignal, genau in der Gehirnhälfte geben, wo das Material vorher eingespeichert wurde. Ja? Ja, und dazu haben wir jetzt nochmal eine andere Methode verwendet. Das ist jetzt die vorletzte Methode, es kommt danach noch eine. Genau. Wir haben dazu jetzt die Elektroenzephalographie verwendet. Und zwar die Kernspintomographie, das ist, glaube ich, weitaus die bekanntere Methode. Das EEG, so abgekürzt, ist um einiges älter. Das kennt man eher so für, man macht das EEG so. Aber das hat relativ viel zu bieten. Und zwar, das EEG ist von dem her eine tolle Methode für uns Neurowissenschaftler, weil es eben die Aktivität des Gehirns in einer extrem hohen Zeitauflösung messen kann. Also im Millisekundenbereich können wir feststellen, was passiert gerade im Gehirn. Und zwar in Form von elektrischer Aktivität, die wir hier über solche Kappen ableiten. Jetzt kriegen wir da so ein grisseliges Signal raus aus diesen vielen Elektroden, die wir da auf dem Gehirn anlegen. Wir können dieses Signal jetzt über mathematische Verfahren in einzelne Teile zerlegen. Und diese Teile, die geben uns Aufschluss darüber, was das Gehirn gerade in dem Moment macht. Ja? Also es sind sogenannte Frequenzbänder. Also dieses komplexe Signal, was wir hier haben, wird eben in einzelne Frequenzbänder zerlegt. Und wir wissen schon ein bisschen was über die Frequenzbänder. Zum Beispiel wissen wir, dass diese Frequenzen so zwischen 8 und 25 Hertz ungefähr, die haben irgendwas mit höherer Informationsverarbeitung in Netzwerken zu tun. Ja? Und genau das haben wir uns jetzt in dem Experiment eben angeguckt. Wir haben uns gesagt, okay, wenn die Leute was wahrnehmen, sollte es eben zu so einer Veränderung von dieser sogenannten Alpha- und Beta-Frequenz in der Gehirnhälfte kommen, wo das Material wahrgenommen wird. Und genauso sollte das beim Abrufen auch stattfinden. Ja, jetzt schauen wir es uns mal an. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wenn nichts rausgekommen wäre. Deswegen ist die Spannung jetzt vielleicht nicht so groß. Aber ne, also wenn wir jetzt was wahrnehmen, das wussten wir auch schon vorher, dann ist es tatsächlich so, dann sehen wir hier so ein Muster eben in dieser gegenüberliegenden Hemisphäre. Und beim Erinnern, wie wir es erwartet haben, gibt es eine ähnliche Aktivierung. Sie sehen schon, das stimmt nicht hundertprozentig überein, das hat aber viele Gründe. Ne? Zum einen ist das EEG auch keine so tolle Methode, um räumlich was zu lokalisieren. Da ist das MRT eigentlich die Methode der Wahl. Was wir allerdings, und auf das wollten wir ja heraus, mit dem EEG feststellen können, ist, dass es eben extrem früh, und das hat uns selber wirklich überrascht, wir haben eigentlich immer erst so hier rumgeguckt, so ab 300 Millisekunden am Anfang, und wir dachten, das ist schon richtig früh. Also in Gehirnzeit, ne? 300 Millisekunden sind ja nichts, ne? aber fürs Gehirn ist das schon eine relativ lange Zeit. Da haben wir eigentlich gedacht, da sollten wir was finden. Ne? Aber wir haben wirklich schon nach 100 Millisekunden den Anstieg von dieser Aktivität im Alpha- und Beta-Bereich gefunden, der uns eben zeigt, dass es hier eine höhere Informationsverarbeitung gibt. Ne? Jetzt sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und das ist jetzt die letzte Methode, die ich ganz kurz ansprechen will. Und zwar haben wir uns gedacht, okay, wenn das wirklich so ist, weil wir, ne, es war auch so ein frühes Zeitfenster, wenn wirklich es so ist, dass dieses frühe Signal, das wir da beobachten, wirklich was mit dem Erinnern zu tun hat, dann sollte es doch so sein, wenn wir das Signal irgendwie von außen kaputt machen, für einen ganz kurzen Zeitraum, dann sollte es nicht mehr zum Erinnern kommen. Und dazu haben wir jetzt die sogenannte transkranielle Magnetstimulation verwendet. Das ist, hier, man sieht so eine Spule, ne, die sieht aus wie eine 8 und die schickt ganz hohe Magnetpulse raus, die ganz kurz, also das ist jetzt ist wirklich ungefährlich, die Methode, muss man dazu sagen. Das hört sich immer so ein bisschen spooky an, wenn man das erzählt. Aber man kann für ein paar Millisekunden die Gehirnaktivität beeinflussen. Die normalisiert sich dann auch wieder. Aber was wir gemacht haben, wir haben jetzt genau in diesem Zeitbereich und genau in diesem Frequenzbereich, den wir uns angeguckt haben, Magnetpulse ins Gehirn geschickt. Genau an die Stellen, die wir vorher eben lokalisiert haben. Und konnten dann dadurch eben die Erinnerungsleistung prozentual zumindest verringern. Ja? Also wir haben tatsächlich die mentale Zeitreise verhindern können, dadurch, dass wir das mit der Magnetstimulation beeinflussen. Ja, so, jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen, wir haben die Leute, es hat noch nichts richtig mit Ungewollten. Ich habe zwar von Marcel Proust und so weiter geredet, aber es hat noch nicht so richtig was mit ungewollten Erinnerungen zu tun gehabt. Ne? Wir haben die Leute immer noch gefragt, erinnert ihr euch oder nicht? Das heißt, die haben immer noch gesucht nach Erinnerungen. Und nichtsdestotrotz ist es was, auf was wir jetzt in den nächsten Studien aufbauen. Also wir wissen jetzt, das Erinnern beinhaltet eine mentale Zeitreise. Diese Zeitreise, die geht eben mit so einer Reaktivierung der Gehirnaktivität, die zum Zeitpunkt des Wahrnehmens eben präsent war, einher. Und zumindest ein Teil dieser Reaktivierung geschieht sehr schnell. Also wir nehmen an, danach kommt schon noch was. Ne? Da macht das Gehirn, ne, das verarbeitet dann die Information, entscheidet sich, will es jetzt weiter sich daran erinnern und so weiter. Aber ein Teil dieser Reaktivierung, der schießt wirklich einfach ein. Und jetzt ist eben die Frage, ob diese schnelle, unkontrollierte Reaktivierung sozusagen die Grundlage sein könnte für das, was wir in ungewollten Erinnerungen eben beobachten. Und das ist das, was wir jetzt gerade im Moment in laufenden Forschungsprojekten untersuchen. Jetzt will ich kurz was zu den ungewollten Erinnerungen sagen. Also es ist ja schon gefallen, ne? Es kann unter Umständen auch belastend sein. Jetzt ist es so, dass ungewollte Erinnerungen jetzt nichts an sich Pathologisches haben, ne? Ungewollte Erinnerungen passieren ständig. Also mir ist das irgendwie, ich war irgendwie auf so einer Wandertour mehrere Tage und da ist mir das aufgefallen, wie oft ich eigentlich plötzlich an Sachen denke, an die ich überhaupt nicht, gerade wenn man wenig sensorische Informationen hat, ne? Man läuft irgendwie so durch die Natur und plötzlich kriegt man irgendwie, erinnert man sich an Dinge, an die hat man schon seit 20 Jahren nicht mehr gedacht, so. Und was auch noch interessant ist, das sagen zumindest manche Forscher, ich bin da nicht so sicher, aber es ist häufig so, dass diese ungewollten Erinnerungen auch einen positiven Inhalt haben. Ne? Man erinnert sich als nicht depressiver Mensch eher auch an positive Dinge. Ne? Jetzt ist es aber so, dass diese ungewollten Erinnerungen auch Leiden verursachen können oder einhergehen mit psychischen Störungen. Und da ist natürlich die posttraumatische Belastungsstörung im Vordergrund. Die Patienten leiden eben unter wiederkehrenden Erinnerungen, eben an traumatische Erlebnisse, also an das, was ihnen widerfahren ist, und bekommen die auch nicht los. Ja? Und das nennt man dann auch Intrusionen und im Extremfall wird es auch als Flashback bezeichnet, wenn man plötzlich wieder in der traumatischen Situation ist, ohne dass man entscheiden kann, es ist wirklich nur eine Erinnerung. Aber es trifft auch für andere psychische Krankheiten zu. Depression ist wirklich eine häufige Erkrankung mittlerweile. Und Depressionspatienten sind eben auch häufig in einer Schleife aus negativen Gedanken und Erinnerungen gefangen. Also auch hier taucht sowas auf. So, und jetzt ist eben tatsächlich jenseits von dem wissenschaftlichen Interesse ist es schon auch einfach ein gesundheitspolitisches Interesse zu wissen, wie geschieht ungewolltes Erinnern. Und wie kann ungewolltes Erinnern vielleicht auch irgendwann mal behandelt werden? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie einen Behandlungsplan haben, sozusagen, aber wir können vielleicht dazu beitragen, indem wir wissen, wie das Gehirn ungewollte Erinnerungen entstehen lässt und auch wie es vielleicht mit ihnen umgehen kann. So, jetzt haben wir im Prinzip unser einfaches, also ich fange jetzt erstmal von der Seite an. Das ist auch immer, ne, man kann es von der Seite, man kann zum Beispiel in die Klinik gehen und mit Menschen sprechen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, den wir jetzt gehen in unseren Forschungsstudien, ist der, dass wir ganz klein anfangen sozusagen. Wir überlegen uns, wie können wir im Labor mit ganz normalem alltäglichen Material zu sowas kommen wie Gedächtnisintrusionen oder ungewollten Erinnerungen. Ja, und hier ist jetzt eine Studie, die wir gerade am Fertigstellen sind. Und zwar ist diese Studie im Prinzip eine Modifikation von dem, was wir vorher gemacht haben. Ja, also mit diesen Objekten, die links oder rechts präsentiert wurden. Das beruht auch auf denselben Prinzipien im Prinzip. Es sieht ein bisschen anders aus. Die Leute sehen jetzt hier wieder auf der linken oder rechten Seite irgendwelche Alltagsobjekte. Hier ein Tiger, da unten eine Blume beispielsweise. Und diese Objekte sind jetzt gepaart mit so abstrakten Strichfiguren. Ja, die machen wir einfach nur, damit die keinen Einfluss haben auf das, was jetzt sonst bearbeitet ist. Einfach nur, damit wir was möglichst Abstraktes haben. Im zweiten Teil des Experiments geht es genauso weiter, ja, wie wir es eigentlich schon kennen. Und zwar zeigen wir den Leuten diese Strichfigur, fragen die, kennst du diese Strichfigur, ja oder nein? Und wenn sie ja sagen, fragen wir dann auch noch, na, was war denn da mit dieser Strichfigur zusammen präsentiert? Ne? War es der Tiger oder war es eine Gans und war die links oder rechts? So einfach. Was jetzt dazu kommt, ist, dass wir anstatt jetzt wirklich bei dieser Abrufübung aufzuhören, führen wir jetzt nochmal einen Test ein. Und zwar führen wir jetzt einen sogenannten Reaktionstest ein. Ja? Und der hat erstmal nichts mit dem Gedächtnis zu tun. Das sagen wir den Versuchspersonen auch. Wir sagen zu denen, okay, wir wollen jetzt noch was anderes gucken. Ne? Und zwar zeigen wir jetzt hier nochmal diese Strichfiguren und sagen uns dann doch bitte, ob diese Strichfigur, und ich weiß nicht, ob Sie sehen können, das ist gar nicht so einfach, ob die überkreuzt ist oder nicht, ob die eine überkreuzte Linie hat oder nicht. Und das sollen die so schnell wie möglich machen, ja? und so genau wie möglich. Und in einer anderen Version von dem Experiment geben wir den Leuten auch noch Geld, damit sie noch schneller sind, sozusagen, ja? Damit die auch ja nur auf diesen Test gucken. Fragen die aber trotzdem nach jedem Versuch und sagen, ja, okay, wir wissen, ihr seid nicht blöd. Ihr wisst natürlich, das sind unter Umständen Sachen, die ihr vorher schon gesehen habt. Sagt uns doch bitte, ob ihr zufällig eine Erinnerung habt an das, was ihr vorher im Experiment schon gesehen habt. Und jetzt sollen die uns eben so schnell wie möglich diesen Tastendruck geben und uns dann sagen Erinnerung. Und wenn die so eine Erinnerung hatten, dann ist es für uns besonders interessant, weil wir dann eben annehmen, obwohl die sich auf was ganz anderes konzentrieren und unter Umständen sogar noch Geld dafür kriegen, kriegen die trotzdem manchmal hier so einen Gedächtniseinschuss, also eine ungewollte Erinnerung oder auch Intrusion genannt. Also ich sage diese drei Begriffe immer synonym. Ja. Und jetzt gucken wir uns wieder das EEG an und schauen uns an, was passiert während diesen Durchgängen, ja, wo die Leute eine ungewollte Erinnerung haben während dem Reaktionstest, und vergleichen das dann mit der Aktivität während dem Einspeichern. Und die Logik ist so wie vorher. Ne? Also wenn es wirklich hier eine Reaktivierung gibt von dem, was vorher gesehen wurde, dann sollte sich das Signal von dem EEG sozusagen gleichen. Und das machen wir einfach durch eine Korrelationsanalyse im Endeffekt. Ja? Also wir gucken uns einfach an, ist das Signal hier ähnlich zu dem Signal hier? Und je ähnlicher es ist, desto mehr nehmen wir an, dass da dasselbe im Gehirn passiert. Und zwar nämlich eine ungewollte Erinnerung einschießt ins Bewusstsein. Okay? So. Ja, und jetzt replizieren wir im Prinzip das, was wir vorher schon aus der anderen Studie gesehen haben. Und zwar sehen wir, dass während dem Reaktionstest schon nach ungefähr 200 Millisekunden es hier ein Muster gibt, das dem während dem Einspeichern gleicht. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen Beleg dafür, dass es tatsächlich bei diesen ungewollten Erinnerungen ein Einschieß oder eine Reaktivierung von dieser Hirnaktivität gibt. Ja? Und dass diese Reaktivierung auch wieder sehr früh passiert. Was ein weiterer Beleg für uns ist, dass eben dass dieser Reaktivierungsprozess sehr früh und fast schon nicht mehr aufzuhalten ist. Ja. Ja. Was jetzt noch dazu kommt, und das ist für uns auch interessant, ist eben das, dass es nicht nur eine Reaktivierung der Gedächtnisspur gibt, das kennen wir ja schon, sondern es gibt auch noch ein Störsignal. Das heißt, immer wenn so eine Intrusion auftaucht, und das vergleichen wir dann mit Durchgängen, wo die Leute sagen, nee, hatte keine Erinnerung, kommt es zu so einem Anstieg in der sogenannten Theta-Frequenz, und die kennen wir schon aus anderen Studien. Und wenn die hier auftaucht über so frontalen Elektroden, dann ist es oft ein Hinweis darauf, dass sowas wie Interferenz passiert, also eine Störung sozusagen von der Aktivität, die das Gehirn eigentlich gerade machen will. Und das ist nicht das Einzige, wir sehen das auch im Verhalten. Wir sehen, wenn die Leute so eine ungewollte Intrusion haben, eine ungewollte Erinnerung, dann haben sie auch längere Reaktionszeiten. Ja? Das heißt, die sind dann langsamer, uns zu sagen, ob dieser Stimulus ein Kreuz hatte oder nicht. Also diese Strichfigur. Ja? Und das ist eben anders, wenn die Leute sich bewusst erinnern. Also in dieser Abrufübung, da ist es genau andersrum. Da sind die Leute schneller, ja, zu sagen, diese Strichfigur ist alt oder neu, wenn sie die eben tatsächlich auch richtig erinnern. Okay. Das ist jetzt natürlich noch ein Stück weit weg von dem, was wir sozusagen in posttraumatischen Belastungsstörungen oder sowas beobachten. Und es ist natürlich auch eben schwierig, das sozusagen wirklich mit Patienten so zu untersuchen. Also das ist eine ziemlich hohe Belastung unter Umständen für Leute, die akut an sowas leiden. Und es ist natürlich auch nicht ethisch vertretbar, traumatische Erinnerungen jetzt in gesunden Personen auszulösen. Was aber die meisten Leute kennen, ist, dass sie sich irgendwann mal einen Film angucken und bestimmte Szenen sozusagen nicht mehr loskriegen. Ja? Also ich habe mal irgendwann Poltergeist geguckt als Kind und dann hatte ich da diverse Ängste. Ja? So, sowas, damit ist man konfrontiert. Ja? Und sowas ist auch ethisch vertretbar. Wir bereiten auch unsere potenziellen Probanden darauf vor, das bei gesunden Personen zu machen. Und genau das ist, was wir jetzt gerade im Moment machen. Und zwar zeigen wir im Kernspintomographen, zeigen wir den Leuten einen ziemlich grausligen Film, auf gut Deutsch. Ja? Und zwar sieht man da Autounfälle, andere üble Szenen, muss man so sagen. Und legen die Leute danach dann einfach nochmal 15 Minuten in den Kernspintomographen und sagen, die sollen einfach an nichts denken. Also wirklich ganz einfach, ne? Dass die einfach da liegen und uns aber per Tastendruck signalisieren, sobald sie so eine Intrusion haben, also sobald eine ungewollte Erinnerung auftaucht. Genau, und der Tastendruck, und da wird es dann eben interessant für uns, und das sind recht aufwendige Analysen, deswegen habe ich jetzt auch noch keine Daten, aber was wir eben jetzt machen wollen, ist wieder die ähnliche Logik. Wir wollen dann einfach gucken, kurz vor dem Tastendruck, wenn die Leute uns nicht anlügen oder einfach irgendwie sonst was drücken, dann sollte da ja eine Hirnaktivität stattfinden, die uns quasi zeigt, dass hier eine Intrusion stattgefunden hat. Also das heißt, die Hirnaktivität während dieser Ruhephase, die sollte sich kurz vor so einem Tastendruck, wo die Leute sagen, jetzt hatte ich so eine ungewollte Erinnerung, wieder ähneln zu der Hirnaktivität während dem, wo sie den Film geguckt haben. Ja? Das heißt, da haben wir jetzt wieder einen weiteren Beleg sozusagen für das, dass wie die neuronalen Muster aussehen von so einer ungewollten Erinnerung. Und was wir eben erwarten ist, dass diese ungewollte Erinnerung eben zu einem relativ unmittelbaren, stärkeren Aktivwerden von Hirnregionen führt, die eben mit sensorischer Verarbeitung zu tun haben und auch mit emotionaler Verarbeitung zu tun haben. Ja? Dass das schnell und unmittelbar passiert. Und gleichzeitig sollte es eben eine schwächere Aktivität in Regionen geben, die mit sowas wie mit der bewussten Steuerung des Gedächtnisabrufs zu tun haben, was wir vorhin gesehen haben, so Regionen, die hier im Stirnhirn sitzen. Und die Idee ist eben die, dass dadurch, dass diese Erinnerungen, diese Intrusionen so schnell auftauchen, unser Gedächtnissystem sozusagen überflutet wird. Und das nehmen wir jetzt eben im Moment als Modell an für diese Gedächtnisintrusion und hoffen, dass wir dadurch zu Erkenntnissen kommen, wie das auch zum Beispiel in bestimmten psychischen Störungen geschieht. Ja, also wenn wir zusammenfassen, eine Anknüpfung an die gewollten Erinnerungen, also eine schnelle, unkontrollierte Reaktivierung von Gedächtnisspuren könnte eben ungewollten Erinnerungen zugrunde liegen. Und diese schnelle Reaktivierung von starken Gedächtnisspuren, die möglicherweise noch emotional aufgeladen sind, führt möglicherweise zu so einer Art Überflutung des Gedächtnissystems, das wir eben nicht mehr kontrollieren können. Ja, so, jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man damit umgehen, mit solchen ungewollten Erinnerungen? Und nicht jeder hat jetzt so ein TMS-Gerät in der Hosentasche, irgendwie, wo er sich dann anlegen kann. Es ist natürlich die Frage, kann man da überhaupt was machen oder was ist da der richtige Weg und was macht das Gehirn automatisch mehr oder weniger? Jetzt haben sich schon vor zig Jahren die Leute darüber Gedanken gemacht. Einer, der ganz wichtig dieses Thema angesprochen hat, war Sigmund Freud tatsächlich, der eben sich überlegt hat, dass es sowas wie Verdrängungsmechanismen gibt, die durchaus auch erstmal was Funktionales haben. Dass man bestimmte Erlebnisse, bestimmte Konflikte erstmal nicht mehr parat hat, damit man möglichst gut funktionieren kann. Ein anderer Fall, wo eben die Dringlichkeit beschrieben wurde, mit Erinnerungen umzugehen, ist eben von Alexander Luria, das war ein berühmter russischer Neurologe. Und der hat einen Fall beschrieben von einem Menschen, der konnte sich wirklich an alles erinnern. Ja, der hatte sozusagen ein fotografisches Gedächtnis und hat gelitten wie ein Hund auf gut Deutsch. Der konnte wirklich keine Erinnerung mehr loslassen und hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass er auch Erinnerungen vergessen kann. Ich möchte jetzt gerne, bevor ich jetzt dann wieder zurückkomme auf die vielleicht belastenden, traumatischen Erfahrungen, möchte ich erstmal ganz einfach anfangen und sagen, das Vergessen ist so fundamental wichtig, dass wir uns gar nicht mal an irgendwas erinnern könnten wir nicht vergessen. Ja, also als Durchschnittsmenschen, wenn man jetzt kein Gedächtniskünstler ist. Weil wir ständig aus einer Vielzahl von Erinnerungen auswählen müssen. Und wenn wir das nicht könnten, dann würden wir plötzlich überflutet werden von solchen Störerinnerungen sozusagen. Und das will ich an einem ganz einfachen Beispiel nochmal klar machen. Also es war letztes Jahr an Weihnachten, die Folie ist schon ein bisschen älter, aber es war letztes Jahr an Weihnachten, da bin ich nach dem Weihnachtsurlaub, bin dann ins Büro gekommen, dann habe ich einen Kollegen, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, der mich dann gefragt hat, wie war es im Urlaub? Und ja, das war für mich keine eindeutige Frage, bis mir klar wurde, ach ja, der fragt mich, weil ich vorher auf einer Konferenz war, die ich dann noch ein bisschen verlängert habe in der kalifornischen Wüste. Der bezieht sich auf diesen Urlaub. Ja? Aber gleichzeitig, als er mich gefragt hat, wie war es im Urlaub, habe ich mich an alle möglichen anderen Urlaube erinnert. Also erstens natürlich an den Weihnachtsurlaub, ja, und dann an den letzten Sommerurlaub. Ne? Aber um eben genau auf diese Information zuzugreifen, musste ich mich erstmal sozusagen durch die ganzen anderen Urlaubserinnerungen wühlen. Und wenn diese anderen Erinnerungen sozusagen auftauchen, macht unser Gehirn Folgendes, dass es diese anderen Erinnerungen, die jetzt nichts mit der momentanen Aufgabe zu tun haben, nämlich sich an einen spezifischen Urlaub zu erinnern, es unterdrückt diese Erinnerungen. Das heißt, die Erinnerungen werden dann tendenziell eher vergessen. Ja, das ist eine ganz nette Idee, ist auch vielleicht ein Beispiel, das man kennt. Ne? Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie kriegt man sowas ins Labor? Und hier gibt es ja, ein Phänomen, das nennt sich das abrufinduzierte Vergessen, und es wurde ganz wieder so ganz trocken erstmal untersucht. Ja? Also was wir da machen im Labor ist, dass wir den Leuten im Endeffekt erstmal Wortlisten zum Studieren geben. Wir geben zum Beispiel die Kategorie Früchte, da sollen sie dann Apfel, Banane, Kiwi, Mango, das sollen sie sich so gut wie möglich einprägen. Dann sollen sie sich bestimmte Getränke auch noch so gut wie möglich einprägen, Whisky, Milch, Saft und Bier. Ja, und dann kommt eben eine zweite Phase und das ist eine sogenannte Abrufübung. Ja, jetzt sollen die Leute aus der Kategorie Früchte einzelne von diesen Exemplaren üben, zum Beispiel Kiwi und Mango. Das soll eingeübt werden. Also die kriegen dann hier ein K präsentiert, vorher den Kategorienamen Früchte und dann sollen sie Kiwi sagen oder sich zumindest vorstellen. Andere Kategorien, die werden hier überhaupt nicht trainiert, ja, wie zum Beispiel Getränke. Und am Ende gibt es jetzt eben so einen Gedächtnistest. Ja, und da werden jetzt wieder alle Exemplare abgetestet. So, was passiert jetzt? Was passiert zum Beispiel mit Kiwi und Mango? Irgendwelche Vorschläge?
Die werden bestimmt besser gespeichert. Die, ja. Die Leute mit Sicherheit liegt da eher. Ja.
Genau, also die Kiwi und die Mango, die wird besser erinnert, tatsächlich, die wird geübt. Ja, jetzt wird spannend, ne? Was passiert jetzt mit Apfel und Banane? Wird es besser erinnert oder schlechter erinnert? Oder?
Schlechter.
Schlechter, ja? Ja, aus welchem Grund haben Sie?
Ja, ich denke, wenn ich mich auf sowas konzentriere, vergesse ich die anderen.
Ja, ja, genau. Also so kann man es, ne, so im Prinzip ausdrücken. Ne? Weil wenn ich mich an Kiwi und Mango erinnere, dann passiert das, dass Apfel und Banane, weil das sind ja auch noch Apfel und Banane, wenn ich jetzt frage, sagen Sie mir eine Frucht, dann sagen Sie wahrscheinlich Apfel oder sowas. Ne? Oder Banane vielleicht noch. Das sind also Sachen, die wirklich zugänglich sind. Das heißt, die werden jetzt tatsächlich schlechter erinnert als Exemplare aus Kategorien, die überhaupt nicht geübt wurden. Ja? Also hier Saft und Milch wird besser erinnert als Apfel und Banane. Und das ist sozusagen der Mechanismus. Ja? Wir versuchen uns an was Spezifisches zu erinnern und störende Informationen, die muss dann gehemmt werden. Und wenn wir ins Gehirn reingucken, dann sehen wir eben, da gibt es jetzt hier so, habe ich vorhin schon erwähnt, im Stirnhirn vor allem, Kontrollregionen, die dann eben stärker aktiviert werden. Und die Aktivierung von diesen Kontrollregionen, die führt auch zu einem stärkeren Vergessen. Das heißt, wir nehmen an, da gibt es sowas wie einen aktiven Hemmmechanismus. Und das wollten wir uns auch wieder mit unseren Freunden, den Strichfiguren, anschauen. Und zwar haben wir den Leuten einfach hier wieder die Strichfiguren gezeigt. Diesmal aber war jede Strichfigur mit zwei verschiedenen Farben präsentiert. Ja, also zwei verschiedenen Dingen auf der linken und auf der rechten Seite. Das heißt, wenn wir später in so einer Abrufübungsphase was erinnern wollten, was auf der linken Seite präsentiert wurde, konnte es passieren, dass Sachen, die vorher auf der rechten Seite präsentiert wurden, automatisch einschießen, die aber eigentlich das, was sie tun sollten, gestört hätten.
Genau das haben wir auch hier gefunden. Das heißt, es gibt tatsächlich so einen Hemmmechanismus, der auf die Repräsentation im Gehirn zugreift. Und das führt zu stärkeren Vergessen. Genau. Das ist jetzt mal ein ganz alltägliches Phänomen, wo sowas wie Vergessen sehr sinnvoll sein kann und wo sowas wie Vergessen auch sowas wie einen aktiven Hemmmechanismus beinhalten kann. Ja? Also nicht nur das, was wir unter Vergessen, ne? Wir erinnern uns schon lange nicht mehr an irgendwas, weil wir schon lange nicht mehr an was gedacht haben, haben wir es vergessen. Ne? Das ist so passives Vergessen. Das ist eher eine aktive Form des Vergessens, die ich vorstelle. Und jetzt ist die Frage, können wir uns auch bewusst dazu entscheiden, Sachen zu vergessen, die wir nicht mehr erinnern wollen. Ja. Und die Antwort ist ein bisschen komplizierter. Ich komme am Ende dann nochmal drauf zu sprechen. Ja. Was recht gut untersucht ist, ist das, dass wenn wir kurz nach dem Ereignis versuchen, was nicht weiter zu verarbeiten und das quasi aus dem Kurzzeitspeicher herauszunehmen in unserem Arbeitsgedächtnis, also in einer anderen Form des Gedächtnisses, dass das sehr gut funktioniert. Ja. Wenn wir den Leuten, das ist vielleicht nicht so extrem, ja, aber einfache Informationen, man sagt, vergiss die Information, dann geht es recht gut, dass wir sozusagen diese Informationen aus unserem Kurzzeitspeicher rausschmeißen sozusagen und die gar nicht erst ins Langzeitgedächtnis lassen. Das hat sowas ein bisschen von, ich weiß nicht, ich kenne den Aspekt, wir haben so Schepper, wo die Leute dann kommen die Aliens und die sollen sich aber nichts erinnern und dann kriegen sie diesen Stift da vorgehalten und dann erinnern sie sich an nichts mehr. Hat so ein bisschen was davon, ne? Aber es funktioniert tatsächlich und es ist auch wirklich ein robustes Phänomen, das wir jetzt schon seit über 50 Jahren irgendwie im Labor beobachten können. Wir haben es jetzt vor kurzem nochmal angeguckt, genau auch wieder mit unseren EEG-Methoden, wo wir uns das anschauen und da zeigen wir den Leuten auch wieder ganz normales Material, Bilder von Bäumen beispielsweise, sagen, erinnert sich das. Und was zeigt sich, wenn die Leute sich entscheiden dazu, das zu vergessen, können sie es tatsächlich auch. Sie erinnern sich tendenziell schlechter an die Sachen, die sie vergessen wollen. Wie passiert das? Und das ist dann wieder interessanter natürlich. Und zwar sehen wir hier wieder die Aktivierung von höher geordneten Kontrollregionen, die dazu führen, dass die sensorische Reaktivierung oder Aktivierung im Gehirn abnimmt. Das heißt, wir haben hier einen aktiven Hemmmechanismus, der vorher auch schon, beschrieben hat, bei diesem gezielten Erinnern. Jetzt ist es natürlich kniffliger, wenn Erinnerungen, die uns unter Umständen sogar plagen, schon lange eingespeichert sind. Ne? Und die vielleicht sehr lange zurückliegen, sehr gefestigt sind im Gehirn und dann als Gedächtnisintrusionen zurückkommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier irgendwie jemand zündet ein Streichholz an und plötzlich kommen wir wieder in die Situation, wo damals die Wohnung gebrannt hat oder sowas. Ne? Können wir uns da jetzt auch, wenn so eine Erinnerung auftaucht, ohne dass wir es wollen, sozusagen entscheiden, dass diese Erinnerung gestoppt wird und dann auch wieder solche aktiven Hemmmechanismen einsetzen, um diese Erinnerung zu hemmen und eher zu vergessen? Das ist ein zweischneidiges Schwert, das sage ich jetzt schon mal dazu. Erstmal zeige ich mal kurz das Experiment, das wir machen im Labor. Es geht auch wieder recht einfach los. Wir zeigen den Leuten einfach Paare an beispielsweise Gesichtern und Worten oder zwei Worte, je nachdem, kann man mit verschiedensten Materialien machen. Und lassen die Leute das Material richtig gut üben. Das heißt, immer wenn die Gesicht sehen, sollen die auch dazu dann Dampf sagen. Oder wenn sie das Gesicht sehen, sollen sie Kaugummi sagen. Ja, das ist dann, dass das schon richtig überlernt ist. Also die haben es richtig gut abgeschmeichelt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Was jetzt spannender ist die sogenannte Think-No-Think-Phase. Dieses Experiment heißt auch das Think-No-Think-Experiment, also dran denken oder nicht dran denken. Das ist nämlich genau das, was in dieser Phase passiert. Die Leute kriegen wieder die Gesichter gezeigt, die sie am Anfang gezeigt haben, oder ein Teil zumindest davon. Wenn das Gesicht jetzt einen grünen Rahmen hat, zum Beispiel, sollen die Leute sich gezielt an das zugehörige Wort erinnern, also an Kaugummi beispielsweise. Das üben die ganz oft 10, 15, 20 Mal, kriegen sie dieses Gesicht und andere Gesichter, die auch einen grünen Kreis oder ein Viereck drin haben und sollen das üben. Das Spannende ist jetzt diese andere Bedingung, die sogenannte No-Think-Bedingung. Hier kriegen die Leute nämlich einfach ein rotes Viereck beispielsweise und dann sollen die einfach nicht dran denken. Ja? Das hört sich irgendwie, genau, lachen erstmal so, ne? Weil es eigentlich fast absurd ist. Ne?
Der rosa Elefant.
Der rosa Elefant, genau. Oder ne? Der Eisbär, ne? Das waren so die klassischen Experimente. So, ne? Und, genau. Das ist so, ja, wo man eigentlich sagt, das kann nicht funktionieren. Ne? Jetzt ist es so, die üben das auch wieder ganz oft, 10, 15, 20 Mal. Und am Ende machen wir einen Gedächtnistest. Das können alle möglichen Arten von Gedächtnistests sein. Das kann irgendwie Gesichter zeigen, sollen das Wort präsentieren. Wir können es aber auch so machen, dass wir den Leuten das Wort zeigen und sagen, hast du das schon mal gesehen im Experiment oder nicht? Und das ist nochmal ein stärkeres Gedächtnistest. Egal wie wir es machen, was wir sehen, ist das. Ne? Also zum einen, mal, wie Sie vorhin ja auch schon gesagt haben, ne? Wenn man was übt, dann wird es besser erinnert. Das ist nicht so erstaunlich. Also in der sogenannten Think-Bedingung, das ist die Abrufübung, da gibt es eine bessere Gedächtnisleistung als im Vergleich zu bestimmten Worten, die man am Anfang mal gesehen hat, mit denen aber nichts passiert ist während des Erinnerungs. Das ist sozusagen die Vergleichsbedingung. Wir haben so ein normales Vergessen. Was aber wirklich spannend ist, ist dann das, dass das Ab- und Unterdrücken tatsächlich zu einer Verminderung der Gedächtnisleistung führen kann. Ja? Das funktioniert nicht immer, aber in dieser ganz einfachen Form mit Leuten, die, ne, die man vorher gut irgendwie auswählt und so weiter, funktioniert das. Genau. Also, das Gedächtnisdrücken kann zu vergessen. Es kommt also, wenn man ins Gehirn guckt, ne, kommt es dadurch, dass es eine Abnahme der Aktivität in unserem Hippocampus gibt, den wir vorhin schon als zentral erkennen gelernt haben, was gleichzeitig einhergeht mit einer höheren Aktivierung von Kontrollregionen. Da gibt es ja mittlerweile, das sind so die ersten FMRT-Ergebnisse, wir haben hier und vor allem andere Labore auch noch, haben unglaublich viele Daten dazu jetzt mittlerweile gesammelt. Es gibt wirklich so eine Art Hemmmechanismus, der eben von diesen Kontrollregionen zurückwirkt auf den Hippocampus, aber auch auf andere Hirnregionen, um Gedächtniseinträge zu hemmen. Jetzt haben wir uns eine Frage gestellt, das war in der Uni Konstanz noch, da gab es eine Ambulanz für posttraumatische Belastungsstörungspatienten und haben uns gefragt, wir wissen, dass das ist ja jetzt keine neue Erkrankung, die posttraumatische Belastungsstörung, dass die eben an wiederkehrenden Erinnerungen an traumatische Erlebnisse leiden, die Patienten. Und wir wussten aber immer noch nicht, oder es ist auch nach wie vor nicht vollständig, ne, woher diese Störung des Vergessens kommt. Wir haben einfach gedacht, okay, wieso testen wir das nicht mal mit Leuten, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, genau dieses dieses Paradigma, also diese Art von Experiment. Und mit der Annahme, dass eben die PTBS-Patienten, also posttraumatische Belastungsstörungspatienten, Probleme haben könnten, Erinnerungen effektiv zu unterdrücken. Und jetzt haben wir mit denen im Prinzip dasselbe Experiment gemacht, was ich gerade vorhin schon gezeigt habe. Ganz neutrales Material. Also da ging es nicht um Trauma oder sowas, sondern einfach nur um Material, das wir vorher im Experiment gelernt haben. Und wir hatten eine recht besondere Stichprobe, nachdem diese PTBS-Ambulanz in Konstanz eine Anlaufstelle der Vereine für Flüchtlinge ist, hatten wir eben 24 schwer traumatisierte Flüchtlinge, die gehen können, an der Studie teilzunehmen. Und der einzige Unterschied zwischen unserer Patientengruppe, also wir haben die dann aufgeteilt, die 24 Leute, in also Patienten und eine Kontrollgruppe, der einzige Unterschied war, dass die PTBS-Patienten wirklich eine PTBS hatten und die anderen eben nicht. Das ist nicht so, wenn man oft Studien liest in diesem Feld, ist es schwierig sozusagen eine gute Kontrollgruppe zu finden, weil eben PTBS-Patienten erstens mal nicht so häufig sind in der Bevölkerung und weil eben PTBS eine hohe Komorbidität hat, heißt es. Also die Leute, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, haben oft auch eine hohe Depression, die sind häufiger traumatisiert worden und so weiter. Das Besondere an unserer Stichprobe war eben, dass alle schwerst traumatisiert waren. Die kamen alle aus Bürgerkriegsgebieten, die kamen aus oder Katastrophengebieten und so weiter und hatten eine hohe Anzahl an traumatischen Erlebnissen und eine hohe Depressionsrate. Also keiner von denen ging es gut, muss man sagen. Genau, also wir konnten es dann wirklich eingrenzen auf das Störungsbild für PTBS. So, was haben wir jetzt gesehen? Wenn wir uns jetzt diese Ergebnisse anschauen, dann sehen wir eben, dass unsere Kontrollgruppe sich so verhält, wie wir es von ganz gesunden Personen auch kennen, und zwar, dass sie eben eine effektive Unterdrückungsleistung zeigen, dass die No-Think-Alten, also die, die unterdrückt wurden, schlechter erinnert werden als die Kontrollgeborte. Bei PTBS-Patienten sieht es tendenziell, auch wenn es jetzt nicht statistisch signifikant ist, sieht es tendenziell eben anders aus, und zwar zeigen die tendenziell eher einen Anstieg in der Gedächtnisleistung. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, man muss aufpassen, es funktioniert nicht immer und es funktioniert vor allem wohl auch nicht, wenn man eh schon sozusagen solche Infusionen hat. Also da muss man zumindest vorsichtig sein. Weil die PTBS-Patienten eben tendenziell eher den gegenteiligen Effekt zeigen. Und das zeigt sich dann auch in den Hirndaten. Will ich noch kurz was für diese Studie, zu dieser Studie sagen, und zwar kann man ja sagen, okay, haben wir da so ein Ergebnis, aber es kann ja auch sein, dass die PTBS-Patienten einfach weniger Lust hatten oder uns nicht so gut den Instruktionen folgen konnten, weil sie mit ihren Gedanken irgendwo anders waren. Es zeigt sich aber auch, dass unsere Vergessensleistung bei uns auch mit, also es ist jetzt nur ein Teil dessen, an der Anzahl an Traumaerinnerungen im Alltag, das haben wir in Frage gegeben mit darum, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen der Leistung unserem Experiment und den alltäglichen Belastungen, die die Patienten haben. Und das will ich jetzt noch kurz abschließend sagen, dass wenn wir ins Gehirn angucken, zeigt sich das noch stärker, was ich gerade eben gesagt habe. Die PTBS-Patienten zeigen tatsächlich auch einen tendenziell stärkeren Anstieg eben in der sensorischen Aktivierung im Gehirn, wenn sie versuchen zu unterdrücken, den genau gegenteiligen Effekt. Also wenn die Kontrollgruppe eine Abnahme der Hippocampus-Aktivität beispielsweise zeigt in den sensorischen Arealen, zeigt sich bei PTBS-Patienten ein signifikant gegenteiliger Effekt. Und zwar zeigen die eher einen Anstieg eben in der Aktivierung in den Hirnregionen, die mit der Gedächtnisverarbeitung zusammenpassen. Ja. So, jetzt möchte ich das alles mal kurz zusammenfassen. Also, das Vergessen haben wir jetzt gesehen, geschieht in ganz alltäglichen Situationen als Folge des Erinnerns und ermöglicht uns das Abrufen von gewünschten Gedächtniseinträgen. Zweitens, was wir auch gesehen haben, manchmal und für einen gewissen Zeitraum können wir unter bestimmten Vorbehalten bestimmte Erlebnisse vergessen. Ja, das funktioniert. Allerdings ist es auch so, dass das Unterdrücken von Erinnerungen unter Umständen gegenteilige Effekte haben kann, vor allem beispielsweise bei Leuten mit posttraumatischer Belastung. So haben wir das jetzt zumindest gesehen. Das heißt, da gibt es noch viel Forschung, die wir machen müssen, um das wirklich zu verstehen, wann ist das gut, wann kann man das einsetzen und so weiter. Und wie kann man sich das vielleicht auch zunutze machen, um später mal vielleicht das in Therapien oder sowas einfließen zu lassen. Wenn es jetzt so ist, dass die selbst oder jemanden finden, der nicht vergessen kann und darunter leidet, also manche Sachen, glaube ich, hat jeder, die er nicht vergessen kann, aber wenn es wirklich ein hoher Leidensdruck ist, suchen Sie sich Hilfe. Ja, gehen Sie irgendwie zur, also versuchen Sie es nicht irgendwie zu unterdrücken oder so, oder raten Sie den Leuten, sondern es muss in therapeutische Hände zurück. Es ist auch keine Schande, ich habe es gesagt, es ist eine Volkskrankheit mittlerweile, es ist Depression. Und deswegen habe ich jetzt hier noch kurz Adressen, wo Sie Hilfe suchen können, falls es jemand kennt, der Hilfe braucht. Eben manchmal die Psychotherapeutenkammer in NRW, die hat eine gute Therapeutensuche. Da kann man mit allen Schulrichtungen Therapeuten suchen. Wenn Sie jetzt schon eine bestimmte Schulrichtung haben, das ist die DGPT, das ist die Teampsychologie und Psychoanalyse, der große Dachverband. Und wenn Sie eher zur Verhaltenstherapie, wenn Sie nicht wissen, was das ist, gehen Sie einfach zur Psychotherapeutenkammer. Weiterhin, dann können Sie die DGVT, die hat auch Informationen für Patienten. So, und als allerletzter Punkt, ich habe vor Heiler gut geschaut, ja, genau, will ich ganz kurz der Vollständigkeit halber noch vergessen, als die letzte Störung kurz angesprochen habe, ja, weil das auch ein großes Thema ist, ja. Das ist jetzt quasi die Schattenseite des Vergessens. Ja. Und das Vergessen als Gedächtnisstörung kann ganz viele Gründe haben. Die bekanntesten sind Demenz beispielsweise, also hirnorganische Störungen oder Schädigungen. Die sind aber ein Teil dessen. Ne? Also Gedächtnisstörungen können zum einen mal zum Beispiel an Aufmerksamkeitsstörungen liegen, dass man Sachen nicht so gut auswählen kann, zum einen speichern. Es kann auch sein, dass man irgendwie Informationsprobleme hat, ne? Also dass man Sachen irgendwie sich schlecht vorbereitet, sodass man sie später schlecht merken kann. Es kann allerdings auch an zum Beispiel Depressionen liegen, dass man Gedächtnisstörungen hat. Wenn das der Fall sein sollte, dass Gedächtnisstörungen irgendwie ein Thema sind, dann kann man sich auch einfach Hilfe holen. Und da gibt es auch hier hervorragende Leute an der Uni, an der neuropsychologischen Ambulanz. Und dann die kann man sich auch wenden, wenn es unser Hilfe ist. So, jetzt habe ich die Zeit voll ausgeschöpft. Genau. Und will mich erstmal bedanken bei Ihnen für Ihr Teilnehmen kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mehr wissen wollen, unsere Arbeitsgruppe, das ist, Sie können jetzt nicht draufklicken oder so, aber einfach mal hier Neuropsychologie Ruhr und Buchung, da sehen Sie dann unsere Arbeitsgruppe. Und genau, wenn Sie jetzt noch ein Bedürfnis haben, unbedingt meine Stimme jetzt dabei zu hören, es gibt im deutschen Radio auch noch einen Beitrag mit mir von vor 2 Jahren. Aber genau, alles klar. Gut, also vielen Dank. Ja.